HR Info. Das Interview.
Mit Selina Rust. Er wurde 1968 in Schwerin geboren und verbrachte seine Kindheit in der DDR. Heute ist Gregor Sander Schriftsteller, lebt in Berlin und schreibt über das Lebensgefühl der Generation Wende. Seine Figuren sind geprägt von der deutsch-deutschen Teilung. Alles richtig gemacht heißt sein neuer Roman über die frühen und späten Jahre der Wiedervereinigung. Warum reizen ihn deutsche Lebensläufe aus der Wendegeneration? Und wie hat er die DDR und die Wende erlebt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Schriftsteller Gregor Sander in HR Info, das Interview. Herr Sander, ganz zu Beginn des Interviews möchte ich Ihnen Begriffspaare nennen. Und Sie können sich ganz spontan aus dem Bauch heraus für einen der beiden Begriffe entscheiden. Berlin oder Schwerin?
Berlin.
Wieso Berlin? Sie sind doch in Schwerin geboren, dort aufgewachsen, Ihre Eltern leben dort. Geht es denn so ganz ohne Heimat?
Ach, es geht. Ich fahre da immer wieder hin, aber der Anteil an Schwerin in meinem Leben ist eben deutlich kleiner geworden. In Berlin lebe ich jetzt seit 30 Jahren und in Schwerin habe ich knapp 20 nur gewohnt. Und ja, da sind meine Wurzeln, da komme ich her, aber mein Leben findet eben doch in Berlin statt inzwischen.
Was hat denn Berlin, was Schwerin nicht hat?
Das ist zum Beispiel deutlich größer. Ich brauchte das ein bisschen größer. Ich habe die Schule in Schwerin gemacht, die Lehre in Neubrandenburg. Dann habe ich eine Weile in Rostock studiert. Und dann wollte ich das größer.
Kommen wir zum zweiten Paar. Gegenwart oder Vergangenheit?
Beides.
Da ja,
mag ich mich jetzt gar nicht entscheiden. Nein, also wenn es... Das ist in all meinen Büchern, selbst in den Erzählungen gibt es eigentlich immer eine Gegenwarts- und eine Vergangenheitsebene.
Ja, Sie verknüpfen das miteinander.
Genau.
In Ihren Büchern.
Ich glaube, das ist einfach das, was mich im Erzählen interessiert, ne? Das Vergehen von Zeit und was es mit Menschen macht. Und ja, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich natürlich die Gegenwart nehmen.
Das dritte Begriffspaar. Lieber Einsamkeit oder Familientrubel?
Boah, zum Arbeiten Einsamkeit auf jeden Fall. Aber nach der Arbeit auch gerne dann wieder Familientrubel. Aber zum Arbeiten geht es nicht anders, da brauche ich Einsamkeit.
Das heißt, da suchen Sie sich dann ein Örtchen der Stille, sind ganz
ja,
für sich.
Ja, ich habe ein Büro für mich, das habe ich in Berlin, das habe ich jetzt schon über 10 Jahre. Das habe ich irgendwann angefangen, weil es zu Hause tatsächlich schwer ist zu schreiben. Gar nicht unbedingt nur wegen der Familie, sondern auch, weil man prima immer noch irgendeine Spülmaschine leer räumen kann oder irgendwas anderes, mit dem man sich ablenken kann. Dafür ist das Büro wichtig für mich und am allerliebsten bin ich auf dem Land und ganz allein für ein paar Tage, dann kann ich am allerbesten arbeiten.
Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrem Büro noch nicht mal mehr Internetanschluss haben.
Ganz bewusst, ja, das ist wirklich, um mich herum sind, ich weiß nicht, wie viel WLAN, also wenn ich da reingehe, dann sehe ich glaube ich 35, weil das alles Freiberufler so um mich herum sind, die mir auch schon angeboten haben, dass ich da auch umsonst mit rein könne und ich wehre mich immer vehement dagegen, sage nein, bitte sag mir nie das Passwort.
Sonst lenkt sie das noch ab.
Genau, weil man sich im Internet halt so prima verlieren kann und zum Schreiben brauche ich eine gewisse Art von Konzentration und ehrlich gesagt auch so eine gewisse Langeweile.
Zu unserem letzten Paar. Erinnern oder vergessen?
Erinnern, immer.
Das Erinnern ist ja auch ein großes Thema in Ihrem aktuellen Roman. Alles richtig gemacht, heißt er. Es geht da um eine Männerfreundschaft, die auch in Rückblenden erzählt wird. Es geht um zwei Jungs, Thomas und Daniel. Beide leben in Rostock, freunden sich in den 80er Jahren in der DDR an und erleben die Zeit nach der Wende gemeinsam. Und später treffen sie sich dann im Hier und Jetzt wieder. Welchen Einfluss hat die deutsch-deutsche Geschichte denn auf das Leben dieser beiden Figuren?
Ja, einen großen. Ne? Also sie haben also ihre Wurzeln in der DDR, sie sind dort aufgewachsen, sie sind alt genug, um die DDR noch bewusst erlebt zu haben und stürzen sich dann nach dem Mauerfall so in das neue Leben. Und das hat halt viele aufregende, wilde Dinge. Sie gehen dann auch nach Berlin. Aber es gibt eben natürlich auch Schwierigkeiten für beide, denen sie sich stellen müssen.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben die DDR bewusst erlebt. Aber wie? Mhm. Wie haben Sie denn die DDR wahrgenommen in den 80er Jahren, diese beiden Figuren?
Die beiden Figuren? Na, unterschiedlich, würde ich sagen. Also der Daniel ist jemand, der sich wenig der kümmert sich sehr viel um sich selbst. Und dem ist das eigentlich alles völlig egal. Während Thomas, der kommt so aus einer bürgerlichen Familie. Also es gab ja eben auch Leute mit, einem Privateigentum, also privaten Geschäften. Es gab private Autowerkstätten in der DDR oder Bäcker, Fleischer, die in Privathand waren. Diese Familie hat eine Drogerie und schon seit mehreren Generationen. Da wird jeden Morgen die Zeitung gelesen, da wird auch politisch diskutiert und der ist etwas reflektierter. Und in ihrer Freundschaft spielt das alles allerdings weniger eine Rolle. Da geht es eben dann auch um, wo gehen wir heute Abend tanzen und ja, welche Mädchen sind gerade interessant.
Das, was junge Leute einfach auch interessiert. Ne?
Genau.
Haben die beiden denn unter dem politischen System gelitten?
Na, so wie alle anderen auch. Ne? Also diese gesellschaftliche Paranoia, diese Frage, kann man dem anderen eigentlich vertrauen? Was sage ich in der Schule, was sage ich nicht? Was mache ich nach meiner Schulzeit, also welchen Beruf ergreife ich? Der Daniel zum Beispiel träumt davon, zur See zu fahren, was vermutlich für ihn unmöglich gewesen wäre, weil er eben Westverwandtschaft hat. Solche Dinge spielen da eine Rolle.
Aber trotzdem hat man auch so den Eindruck, dass gerade Thomas so keine große Meinung zum System hatte. Also er sagt auch in dem Buch, meine Eltern taten eigentlich so, als würde es die DDR gar nicht geben. Das ist ein Phänomen, das bei den Protagonisten ihrer Bücher häufiger vorkommt, dass man gar nicht so wirklich sich mit dem System auseinandergesetzt hat, hat ich immer so den Eindruck. Mhm. Warum hinterfragen denn die Figuren das System so wenig?
Auch ich glaube, es gibt schon, also jetzt in dem Buch nicht, weil mir in dem Buch die DDR weniger wichtiger war als die Zeit danach. Es gibt in anderen Büchern, ist das dann schon, spielt die Stadtsicherheit oder sowas schon eine größere Rolle. Darauf hatte ich diesmal keine Lust. Und diese Flucht in das Westfernsehen zum Beispiel, ich meine, das war ja ein DDR-Phänomen, ne? Die Leute sind arbeiten gegangen, haben danach sich um ihre Kinder gekümmert und um 20 Uhr wurde die Tagesschau angeschaltet und alles, was danach kam. Also ich glaube, da haben sich Ost und West gar nicht so sehr unterschieden. Und natürlich wurden politische Dinge innerhalb der Familie zumindest auch oft diskutiert, aber eben auch nicht jeden Tag.
Sie sagten gerade eben, Sie hatten nicht so wirklich Lust auf die DDR in dem Roman. Nee. Das sieht man auch daran, dass das Kapitel, das zur Zeit der DDR spielt, tatsächlich nur eines ist in dem Buch. Die anderen 15 beschäftigen sich mit der Zeit nach der Wende. Dann ziehen Daniel und Thomas, Sie haben es eben schon erwähnt, gemeinsam nach Berlin. Dort erleben sie Abenteuer, Verlockungen, haben die ersten Beziehungen, machen Fehler, scheitern und sind eigentlich immer so auf der Suche nach dem Glück. Ist das so das Lebensgefühl der Wendegeneration, das hier aufflammt?
Ja, das wollte ich schon viel eher zeigen, ne? Also auch mit seinen Schwierigkeiten, aber das waren diese unglaublichen 90er Jahre, die in Berlin eben sehr speziell waren und vielleicht auch nochmal anders als im Rest des Landes und darum ging es mir, das wollte ich erzählen. Das war ein Teil, es geht natürlich auch um mehr, es gibt ja auch eine Heute-Ebene noch im Roman, aber das war schon was, worauf ich große Lust hatte zu zeigen, wie war das dann nach dem Mauerfall, ne? Also wie ging das Leben da weiter und auch im Unterschied, wie ging es für junge Leute weiter, wie Thomas und Daniel, aber wie ging es auch für die Elterngeneration, für die war das was völlig anderes, ne? Also die Eltern von sowohl Thomas als auch Daniels Mutter.
Wie viel haben Sie denn von Ihren eigenen Erfahrungen in diesen Figuren verarbeitet? Da gibt es ja Parallelen durchaus.
Klar gibt es da Parallelen. Ich benutze alles. Also bei mir ist nichts sicher. Ich benutze mein eigenes Leben. Ich benutze das, was mir Freunde erzählen, was ich irgendwo sehe, was ich lese, was ich in Filmen, Musik. Ich hau da wirklich alles rein und ich überlege gar nicht groß, ob das jetzt... Manchmal weiß ich hinterher, weil gerade wenn ich Sachen benutze, die tatsächlich aus der Realität stammen, und ich die dann literarisch verarbeitet habe, weiß ich manchmal gar nicht mehr, wie es jetzt eigentlich wirklich war. Und das ist mir dann auch wirklich überhaupt nicht wichtig. Das kommt beim Schreiben, das ist in dem Prozess, dass ich was vielleicht auch aus meinem eigenen Leben hochhole. Und das muss aber passen. Wenn das nicht passt, dann wird das auch sofort wieder verworfen.
Ist es denn so, dass eine der beiden Figuren Ihnen näher ist als die andere?
Ja, das ist, glaube ich, sehr verlockend, das so zu denken. Aber ich finde die beide gleichermaßen anziehend, wie auch dann wieder mal abstoßend. Also es ist ja auch so ein Phänomen, dass einem beim Schreiben die Figuren dann manchmal auch auf den Geist gehen.
War das da so auch so bei Ihnen?
Ja, immer ist das so. Die entwickeln so ein Eigenleben. Das wird so wie Familie so ein bisschen. Ne? Also wie vielleicht Cousins oder so, wo man dann denkt, oh Mann, jetzt heute schon wieder mit dir. Ich weiß gar nicht, ob ich da so Lust drauf habe. Aber da muss man dann eben durch und die tragen beide klar. Aber auch die Mädchen, also also Kerstin und Stefanie sind ja auch zwei relativ starke Frauen oder junge Mädchenfiguren. Die haben auch was von mir mitgekriegt. Das muss immer so sein. Ich muss in diese Figuren rein. Das ist mir das Wichtigste überhaupt. Also ich muss wirklich Kerstin sein, sonst kann ich über sie nicht schreiben.
Das ist ja auch etwas, was Sie als Autor auszeichnet, diese jüngere Geschichte aufzuzeigen, die jüngere Geschichte Deutschlands und sie in den einzelnen Lebensläufen abzubilden. Was war denn für Sie das Besondere an diesen ersten Jahren nach 89?
Naja, das vermutlich für die meisten ist, dass sich eben alles verändert hat. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu den Westdeutschen, dass ich halt von der Krankenkasse bis zum Abitur, von der Milchsorte bis zur Arbeitsstelle eben alles geändert hat. Es blieb halt kein Stein auf dem anderen. Und das war schon aufregend. Und ehrlich gesagt fand ich es auch sehr aufregend, diesen Untergang eines mächtigen Staates zu erleben. Ne? Das war wirklich faszinierend, wie innerhalb von Monaten die Macht bröckelte, bis sie dann wirklich einfach nur noch Staub war. Das war schon sehr, sehr beeindruckend, sehr aufregend. Weiß nicht, wie oft man das im Leben haben muss, ehrlich gesagt.
HR Info, das Interview mit Gregor Sander, mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller. Schon sein Debütroman Abwesend wurde 2007 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Sein Roman Was gewesen wäre ist gerade verfilmt worden und kommt im November bei uns in die Kinos. Und jetzt ist gerade sein neuester Roman erschienen, Alles richtig gemacht, heißt er. Herr Sander, bei unseren Interviews bringen wir immer eine kleine Box mit. Da ist eine kleine Überraschung für Sie drin. Sie sind uns aus Berlin zugeschaltet, das heißt, ja. Sie können sie selbst nicht öffnen. Das würde ich aber für Sie machen. Und wir schauen mal, was da herauskommt.
Man nehme 300 Gramm Hähnchenbrustfilet, 400 Milliliter Brühe, 2 Esslöffel Butter, 1 Esslöffel Mehl, 1 kleines Glas Kapern und Reis.
Was war das?
Das war die Hühnerbrühe, aber ich würde unbedingt Wert legen auf ein richtiges, echtes Suppenhuhn. Also nicht nur die Hühnerbrust, sondern es muss ein fettes, altes Suppenhuhn sein.
Tatsächlich habe ich dabei eher an das Hühnerfrikassee gedacht. Deswegen
ja, genau. Also die Vorstufe für das Hühnerfrikassee, das ist richtig, genau.
Das war als Kind Ihr Lieblingsessen. Sie sind ja 1968 in Schwerin geboren. Das heißt, Sie haben Ihre Kindheit auch in der DDR verbracht. Welche Erinnerungen werden wach, wenn Sie an dieses Rezept denken?
Das ist gar nicht, kann ich gar nicht so konkret sagen, aber das ist sowas ganz, ganz Vertrautes. Das ist etwas, was mit Worten ganz schwer zu beschreiben ist. Also das ist sowas, da geht's los. Das macht Türen auf nach innen, wo ich dann irgendwie Räume finde oder wo ich was vorfinde, mit dem ich dann vielleicht auch gar nicht rechne.
Das heißt, Sie kochen Hühnerfrikassee, wenn Sie sich sozusagen in die Einsamkeit verdonnert haben zum Schreiben, wenn Sie sich vielleicht auch an dieses Gefühl von früher erinnern wollen. Wie oft haben Sie denn für den Roman Alles richtig gemacht, Hühnerfrikassee kochen müssen?
Oft. Wir haben so ein Haus auf dem Land in Vorpommern und wenn ich mich da zurückziehe, ist es wirklich das Erste, was ich tue, dass ich mir an dem ersten Abend, das reicht ja dann eben auch immer für 2-3 Abende, dieses Frikassee koche. Und der Raum, also wenn man eine richtig echte Hühnerbrühe kocht, die nicht aus dem Glas nimmt, dann verbreitet sich ja auch dieser Geruch im ganzen Gebäude, möchte ich mal sagen. Und das habe ich oft gekocht, also 20 Mal bestimmt, wenn das reicht.
Es hat allerdings auch ein bisschen gebraucht, bis Sie überhaupt zu diesem Beruf gekommen sind, Schriftsteller zu werden. In der DDR haben Sie erst eine Ausbildung zum Schlosser gemacht, dann eine zum Krankenpfleger. Nach dem Mauerfall haben Sie erst Medizin und dann Germanistik studiert. Wie kam es dann dazu, dass Sie am Ende doch Schriftsteller geworden sind?
Ich habe mich einfach nicht getraut. Ich wollte das schon in der DDR, gab es ja immer diese absurden Berufswunschfragen, wo man das so Zettel ausfüllen muss. Das ging, glaube ich, schon in der 5. Klasse los. Und da habe ich schon, bei dem ersten habe ich schon Schriftsteller draufgeschrieben. Aber ich komme aus einer Familie, da ist niemand Künstler oder Schriftsteller oder irgendwie sowas gewesen. Und da gab es, ich hatte überhaupt keine Kontakte in so eine Welt. Und habe dann erstmal gedacht, dass man einen richtigen Beruf lernen muss. Und diese Schlosser und Krankenpfleger, das hatte natürlich auch mit der DDR zu tun. Das eine war ein Beruf mit Abitur, der Schlosser bei der Wasserwirtschaft. Und danach habe ich keinen Medizinstudienplatz gekriegt und musste 3 Jahre als im Krankenhaus arbeiten, um überhaupt wieder ins Rennen für das Studium zu kommen. Und da habe ich dann eben auch noch über die Erwachsenenqualifizierung den Abschluss gemacht. Und dann wurde ich immer älter und immer älter und das Schreiben ging nicht weg. Und dann habe ich mich, als ich dann so Ende 20 war, dem mehr gewidmet, habe das ernster genommen, habe mich mal um ein Stipendium beworben und das erste dann auch gleich bekommen. Und dann hatte ich mehr Vertrauen in mich. Aber es ist ja auch immer spannend, wenn man was machen muss, was man nicht machen möchte. Ne? Das ist ja irgendwie, dabei lernt man im Leben ja auch was. Und insofern bin ich total froh, dass ich so viele verschiedene Dinge gemacht habe. Die Welt aus vielen verschiedenen Perspektiven zu sehen, das hilft einem immer. Und beim Schreiben sowieso, ne? Weil ich muss immer in verschiedene Personen rein. Dieser jetzige, der Thomas Piepenburg zum Beispiel, ist Anwalt. Und ich muss versuchen, dann in sein Leben, in seinen Alltag, in seine Welt zu kommen. Und da hilft es mir wirklich, wenn ich vorher auch andere Sachen gemacht habe.
Sie haben ja bis zu Ihrem 20. Lebensjahr in der DDR gelebt. Gibt es etwas, das Sie besonders vermissen oder vielleicht auch gar nicht vermissen aus dieser Zeit?
Ich vermisse echt nichts aus der DDR, muss ich sagen. Also das ist, das Land war bankrott in mehrfacher Hinsicht. Finanziell sowieso, aber auch moralisch. Es war am Ende, es war dann, gerade die 80er Jahre waren schwer erträglich, weil sich alles wiederholte, weil ständig von offizieller Seite ständig Dinge erzählt wurden, die offensichtlich nicht stimmte. Das konnte schon ein Kind sehen. Und daher, wenn ich Dinge vermisse, dann geht das so in Richtung Hühnerfrikassee, nicht? Dann sind das so kindliche Sommerurlaube bei meiner Großmutter an der Ostsee oder so etwas. Aber nichts, was wirklich mit dem System DDR zusammenhängt.
Sie schreiben in einem Ihrer Bücher sogar, Sie hätten sich in der DDR eingesperrt gefühlt. Inwiefern?
Na, in mehrfacher Hinsicht. Ne? Einfach ganz schlicht, dass ich das Land nicht verlassen konnte oder das Land nicht verlassen durfte. Dass mir auch Dinge vorgeschrieben wurden, zum Beispiel als meine diese Lehre bei der Wasserwirtschaft endete, das war Mitte Juli, dann wollte und die Krankenpflegerausbildung, das begann erst wieder im September, und dann wollte ich blau machen, wie meine Kollegen, die auf dem Gymnasium auf der EOS waren, auch. Das war schwer möglich. Die DDR kriegte sofort immer Panikanfälle, wenn man aus dem System ausscheren wollte. Ich wollte einfach an die Ostsee fahren und ein bisschen kellnern und so, und dann musste ich das sofort erklären. Ich habe das dann über einen Trick dann doch hingekriegt, aber solche Sachen, dass man einfach ständig kontrolliert wurde und ständig gefragt wurde, wieso machst du dies, wieso machst du das, was soll das, und bist du auch immer noch auf unserer Seite, das war schwer erträglich.
Inwieweit hat sie das geprägt, auch bis heute? Ist das so, dass man davon bis heute noch irgendwie darüber nachdenkt?
Ich ertrage es nicht, so eingeengt zu werden. Ich ertrage es nicht, mich festlegen zu müssen, wenn ich mich nicht festlegen will. Und ich muss, glaube ich, manchmal zwanghaft dann auch noch immer meine Meinung sagen.
Jetzt denke ich nochmal an Ihr Buch zurück. Der Titel Alles richtig gemacht.
Ja.
Ist das vielleicht auch mit so einem kleinen Fragezeichen versehen, einem nicht lesbaren? Kann man das auch augenzwinkernd vielleicht auf die deutsch-deutsche Geschichte übertragen?
Auf die kann man es auch übertragen. Man ist es unmöglich, alles richtig zu machen. Trotzdem rührt es mich, dass wir alle das auch immer wieder versuchen. Und alles richtig gemacht heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem auch wieder schief geht. Ne? Also selbst wenn man alles richtig macht, kann das fürchterlich in die Hose gehen. Weil einfach weil das Schicksal im Weg ist. Oder beim Fußball würde man sagen, der Pfosten. Das mochte ich an dem Titel. Und ich mochte auch, dass der so heutig ist. Das hat man vor 20 Jahren eben noch nicht gesagt.
Sie hören HR Info, das Interview mit Gregor Sander, Autor des Romans Alles richtig gemacht. Herr Sander, ich habe noch eine zweite kleine Überraschung für Sie hier in der Interviewbox. Und zwar geht es da um etwas, was auch in Ihrem Roman beschrieben wird. Hören wir doch mal rein.
Wir sind hier in unserem Block bestimmt nicht ausländerfeindlich. Aber unsere Protestaktion, die richtet sich ganz eindeutig gegen diese angeblichen rumänischen Asylanten. Für uns im Block sind das, auf Deutsch gesagt, Dreckschweine.
Leute, aber es sind doch Menschen, die hier sind.
Haben Sie das erkannt?
Ah ja, Rostock-Lichtenhagen. 1992.
Das waren Ausschreitungen, an denen sich damals mehrere hundert rechtsextreme Randalierer beteiligt haben, bis zu 3000 Zuschauer, die applaudierend daneben gestanden haben. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie das hören?
Ja, schrecklich. Das war wirklich, das war das pure Grauen. Gerade weil das war die Zeit, in der ich von Rostock nach Berlin gezogen bin. Also ich bin vielleicht 4 Wochen vorher nach Berlin gezogen. Bin Rostock sehr verbunden gewesen und bin bis heute auch noch froh, dass wie durch ein Wunder niemand ums Leben gekommen ist bei diesem Pogrom. Und ich glaube, dass wir vieles, was wir heute an rechtem Gedankengut und auch Rechtsradikalität erleben, dass das dort seinen Anfang nahm. Und dass wir da viel zu lange weggeguckt haben. Und das ging über 4 Tage. Und der Staat hat komplett versagt. Wie soll man sagen, im Kampf gegen diese Randalierer und gegen diese Stimmung, die da jeden Abend wieder stattfand. Und ich glaube, verurteilt wurden hinterher 2 Leute. Was macht das mit den Menschen? Was sagt das den Leuten, wenn es offensichtlich niemanden groß weiter stört, wenn man versucht, seine Nachbarn anzuzünden?
Genau das war so ein bisschen was mich in Ihrem Buch wirklich beschäftigt hat. Ich habe Ihr Buch sehr gerne gelesen. Aber in diesem Kapitel, das hat mich wirklich berührt, dass man eigentlich so wenig auch darüber gesprochen hat. Zumindest Thomas beschreibt es so. Mhm. Es war nicht so, dass uns das nicht interessierte, aber es war auch nicht so, dass wir daraufhin unseren Urlaub abbrachen. Und genau. Weiter schreibt er, niemand redete über das, was vor ein paar Tagen vorgefallen war.
Genau.
Das hat mich echt schockiert. Ist das bis heute Ihrer Meinung nach ein Problem, dieses Mitlaufen, Desinteresse, Klappe halten einfach?
Ja, zum einen, es hat auch mit diesem, dass sie ihren Urlaub zum Beispiel nicht abbrechen, es hat natürlich auch mit dem fehlenden Internet zu tun. Also da sind wir in einer ganz anderen Zeit. Wir hatten damals nur Fernsehen, nur Radio, nur Zeitung. Ne? Das heißt, man konnte, die Nachrichten waren nicht so 1:1 immer da, wie das heute so ist. Ne? Also wenn heute irgendwas passiert, weiß ich das 10 Sekunden später. Das ist das eine, aber ich glaube, das Wenige, das Fehlende darüber reden, das Fehlende auch verurteilen dieser Situation. Ne? Mir war da auch zu viel Verständnis drin. Klar, zu der Zeit hatten wir in Gegenden wie Rostock-Lichtenhagen 25% Arbeitslosigkeit. Da ist schon Druck auf dem Kessel gewesen, aber das entschuldigt nichts von dem, was damals dort stattfand. Das erklärt das und das ist auch total wichtig, das zu erklären. Aber ich finde, dass wir, was die Rechtsradikalität anging, in den letzten 30 Jahren, da wurde doch viel zu sehr und viel zu lange weggeschaut.
Gerade jemand wie Sie, der über Zeitsprünge in den Büchern versucht, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu verknüpfen, sehen Sie da eine Verbindung zwischen Lichtenhagen 1992 und heute?
Klar. Sehe ich ganz, ganz bewusst. Also das ist eben so, dass wir da zu wenig drauf reagiert haben, dass Rechtsradikalität immer noch ein Kavaliersdelikt war in den letzten Jahren. Das war ja nicht nur Rostock-Lichtenhagen, da gab es verschiedene, es gab Mölln, es gab Lübeck, es gab Hoyerswerda.
Und heute gibt es Chemnitz, also genau 26 Jahre später.
Es gibt Chemnitz einerseits, andererseits haben wir einen obersten Verfassungsschützer, der jetzt der CDU schon wieder zu rechts ist, der aber jahrelang den Verfassungsschutz geleitet hat, wo ich mich dann als Bürger frage, wie geht das? Also wie können wir das machen und wann reagieren wir darauf?
Am 1. September sind Wahlen in Sachsen und Brandenburg und die neuesten Umfragen sehen die AfD in Sachsen bei 25%. Warum verfängt sich dieses rechte Gedankengut Ihrer Meinung nach gerade im Osten?
Ja, es verfängt sich dort besser. Ne? Also auch das hat wieder verschiedene Gründe. Die sind teilweise sehr stark, finde ich, in den letzten 30 Jahren zu suchen. Also im wiedervereinten Deutschland, aber auch in der DDR. Und ich glaube, dass es eben ein allgemeines Problem ist. Wir haben ein allgemeines Problem mit Rechtspopulismus. Auch in Bayern passen neben unseren Heimatministern noch 10% AfD. Ich glaube, es ist falsch, das Problem nur im Osten zu suchen. Aber die Leute dort sind empfänglicher dafür. Da gibt es auch weniger Vertrauen in die etablierten Parteien. Die AfD macht das auch clever, wenn sie jetzt gerade durch Brandenburg fahren und die Plakate sehen, wo draufsteht, vollende die Wende oder hol dir dein Land zurück. Das ist inhaltlich totaler Blödsinn. Aber werbetechnisch ist das sehr schlau, vor allen Dingen, wenn sie das mit den anderen Parteien vergleichen.
Und woher kommt das, dass das dort so fruchtet? Können Sie sich das erklären?
Ja, wie gesagt, das hat, glaube ich, wirklich verschiedene Probleme. Zum einen liegt es auch an der Angst, das, was ich mir aufgebaut habe, jetzt wieder verdient. Es ist zum Beispiel eine Globalisierungsangst, glaube ich, die da drin steckt. Dass die Welt gerade immer mehr aus den Fugen gerät und ich mich damit immer mehr auf mich und auf mein kleines Dorf und auf meine Heimat zurückziehen möchte. Aber auch da, wenn es in Richtung Fremdenfeindlichkeit oder auch in Richtung Homophobie oder so weiter geht, da ist mein Verständnis relativ gering.
Sehen Sie sich denn selbst als jemand, der eine bestimmte Mission hat? Möchten Sie selbst etwas vielleicht auch mitteilen mit Ihren Büchern? Vielleicht auch eine politische Botschaft?
Das ist immer schwierig, finde ich. So Moral transportieren wollen mit Literatur. Ich möchte die Leute zum Nachdenken anbringen. Die sollen selber sich was denken dabei. Und was sie denken, das überlasse ich komplett ihnen. Also ich beschreibe ihnen den Zustand. Und was sie darüber denken, ob sie da beide genau dasselbe denken wie ich, das ist mir eigentlich egal.
Sie wurden einmal von einem Kritiker als ein behutsamer Konservator bezeichnet. Sehen Sie sich denn selbst auch so?
Ja, das ist natürlich ein schönes Kompliment. Ich hebe ganz wenig auf, ich schreibe kein Tagebuch. Ich kann mich gut von Sachen wieder lösen. Aber ich gehe eben gerne in der Zeit zurück und gucke, und wie war das da? Und wie war das 1993? Oder wie war das, also was war das für ein Lebensgefühl? Was haben wir für Musik gehört? Was haben wir für Filme geguckt? Das ist ja heute relativ schnell und relativ einfach nachvollziehbar. Nicht immer, ne? Man muss auch wieder mit Leuten reden oder man muss sagen, wie hast du das gemacht? In Erinnerung ist auch was ganz Spannendes, auch gerade wenn wir über die DDR reden. Im Moment habe ich das Gefühl, wenn man mit 5 DDR-Bürgern redet, dann kriegt man 7 Meinungen. Und wir werden uns untereinander teilweise schon gar nicht mal einig, wie es denn jetzt genau war. Aber wenn ich da so ein paar Sachen aufhebe in meinen Büchern, dann freut mich das schon.
Vielen Dank, Gregor Sander, Autor des Buches Alles richtig gemacht, gerade erschienen im Penguin Verlag. Das war HR Info, das Interview. Die ganze Sendung gibt es auch als Podcast unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Selina Rust.